19, der VfB-Talk der Lübecker Nachrichten.
Na klar, es ist was Besonderes, wenn man in seiner ersten Saison als Cheftrainer einen Titel gewinnen kann. Für mich persönlich überwiegt aber einfach die Freude, auch für den Verein und die Fans, dass wir hier in der kommenden Saison wieder DFB-Pokal spielen können. Und wir wollen natürlich versuchen, diese kleine Pokaleuphorie dann auch in diesen Wettbewerb hineinzutragen.
Ja, und damit moin zu einer neuen Folge und zunächst mal Glückwunsch an Lukas Pfeiffer und den VfB Lübeck zum Sieg im Pokal. Zum Pokalsieg, so rum. Es war ja am Ende doch deutlich dramatischer, als es hätte sein müssen, aber zur Analyse, ja, da sprechen wir gleich drüber. Zunächst erstmal moin Yannick.
Moin Malte.
Und moin nochmal an alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer zur letzten Folge dieser Saison. Die nächste Folge wird dann wahrscheinlich schon mit Blick nach vorne gehen, auf die neue Saison gerichtet sein. Von daher freue ich mich, dass wir heute nochmal sprechen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Thriller am Wochenende live in der ARD-Konferenz. Es sah alles ja locker und lässig aus, 2-0 Führung und plötzlich kippte das Ganze.
Ja, ich habe es als Einzelspiel ndr.de geguckt. Gute Qualität, da muss ich einmal loben. Kann nachher aber auch was zum Elfmeterschießen sagen, da hat das Ganze nämlich nicht so funktioniert. Aber dazu gleich mehr. Ja, auf jeden Fall spannender gemacht, als es im Endeffekt nötig war. Wenn du 2-0 führst gegen Oberligisten und du eigentlich eine richtig stabile Defensive hast, dann darf dir das eigentlich so nicht mehr passieren. Aber es ist Fußball, es ist ein Finale und man muss sagen, dass Flensburg das ganze Spiel über ein absolut würdiger Finalgegner war. Die waren eigentlich immer gefährlich, immer doch ordentliche Chancen gehabt. VfB hätte das 3-0 machen müssen, hatten sie den Standard nachher, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Aber so im Ganzen, klar, musst du das Ding nachher zumachen, wenn du schon 2-0 führst. Und da haben wir nachher ganz schön gezittert, natürlich auch auf dem DFB-Pokal.
Ja, das ist wirklich Fußball. Hast diese Riesenchance zum 3-0, wo alles entschieden ist, wo du dich absolut zurücklehnen kannst und die T-Shirts schon auf der Bank anziehen kannst, machst den nicht und kriegst dann auf einmal das Gegentor und fängst komplett an zu zittern, wirst nervös. Da haben wir dann auch mangelnde Erfahrung gesehen beim VfB, da haben einige noch kein Finalspiel oder entscheidendes Spiel bestritten und so, ja, ging das dann am Ende ja mit viel Dusel überhaupt in die Verlängerung beziehungsweise ins Elfmeterschießen dann rein, mit dem glücklichen Ende dann für den VfB. Eine Personalie haben wir, glaube ich, beide nicht so ganz verstanden. Jan Lippegaus stand nicht in der Startelf, ich glaube sonst die ganze Saison über. Ich habe es jetzt nicht gecheckt, aber kann mich an kein Spiel erinnern, wo er nicht gespielt hat.
Der hat immer gespielt. Immer gespielt und immer gut gespielt.
Ja. Ja, absolut. Immer solide, immer ja, unaufgeregt, immer seinen Stiefel runtergespielt. Fand auch, also konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und deshalb haben wir das auch den Trainer gefragt und Lukas Pfeiffer hat uns mal erklärt, warum er sich dann doch für Finn Kleschetzki entschieden hat.
Ja, wir haben uns in der Startaufstellung für Finn Kleschetzki entschieden und gegen Jan Lippegaus. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir um die Standardstärke des Gegners wussten. Ich glaube, man hat dann auch im Spiel gesehen, dass sie eben sehr gute Bälle aus Freistoß- und Eckballsituationen in den Strafraum spielen. Und da ist Finn mit seiner Größe und seiner Kopfballstärke einfach ganz, ganz wichtig für uns gewesen, um dort eben stabil verteidigen zu können.
Ja, Erklärung also, Kopfballstärke bzw. Körpergröße. Was hast du mir gesagt? Wie viel Zentimeter ist er größer?
Also wenn es stimmt, dann sind es 4 Zentimeter. Und mir ist es jetzt aber auch nicht aufgefallen, als Lippegaus immer gespielt hat, dass der VfB jetzt defensiv irgendwie Probleme hatte nach Standards. Ja, für mich, ich bin da bei dir. Ich habe es auch tatsächlich nicht verstanden. Und ich glaube, wenn du gegen wenn man noch einen Oberligisten spielt, dann brauchst du da eigentlich nicht so eine große Angst haben, gerade wenn du es eigentlich immer gut wegverteidigst, gerade gegnerische Standards auch. Muss man nachher auch einfach sagen, dass der Plan nicht so wirklich aufgegangen ist, weil ich fand, dass Kliszewski jetzt nicht den besten Tag hatte, sagen wir es so.
Ja, bin ich bei dir. Also das ist unsere Aufgabe, das wollen wir und müssen wir auch so klar ansprechen, weil vor allem zweite Halbzeit war es schon eine Fehlerquelle. Also viele Zweikämpfe sah schlecht aus, hat er verloren, schlechtes Stellungsspiel, wie ich fand. Und ich glaube, dass man mit Lippe-Gaus da nicht in diese bedrohliche Situation gekommen wäre. Da bin ich eigentlich fest von überzeugt.
Ja, weil Lippe-Gaus ja auch immer defensiv gut stand. Der hat ein gutes Stellungsspiel, geht nicht zu hohes Risiko auch offensiv, aber ist trotzdem immer anspielbar. Wie du gerade gesagt hast, immer solide gespielt, soliden Part auf der linken Seite gespielt. Und ja, wie gesagt, wir haben es gesagt, wir konnten diese Ausstellung zumindest auf der Linksverteidigerseite nicht ganz nachvollziehen. Und vorne gab es ja auch eine kleine Überraschung, denn der VfB hat ohne Mittelstürmer gespielt. Keiner von den drei, die im Kader stehen, haben angefangen. Für mich wirklich überraschend, muss ich sagen. Ich glaube, eigentlich musst du, wenn du das Spiel machst und du klarer Favorit bist, brauchst du einen Zielspieler vorne. Und ich fand das hat man auch so ein bisschen gesehen im Spiel. Vorne hat es so ein bisschen gefehlt und wie gesagt, man hat Flensburg auch immer wieder eingeladen zu Möglichkeiten. Es hat vorne nicht hundertprozentig gepasst und das hat hinten auch hundertprozentig nicht gepasst.
Erfreulich dagegen aber die Rückkehr von Kölle. Ein Tor selbst gemacht, beim zweiten die Flanke. Also da sieht man auch wieder, wie wichtig der für die Mannschaft ist. Und das ist auf jeden Fall positiv herauszuheben. Abifade auch wieder getroffen. Sein Abschied stand schon wohl vor dem Spiel fest. Er hat ihn danach offiziell bestätigt. Mittlerweile steht auch fest, wo er hingehen wird. Der SV Meppen hat die Verpflichtung bestätigt. Ich glaube, der hat das Jahr echt gut genutzt. In der Hinrunde, Anfang der Rückrunde nicht immer alles geglänzt, was er gemacht hat, aber er wurde dann immer besser. Ne? Also dann hat er richtig Fahrt aufgenommen im letzten Saisondrittel. Da war er unverzichtbar und wirklich einer der herausragenden Spieler, das muss man ja ganz klar so sagen.
Ja, ganz klarer Unterschiedsspieler und die Qualität wird definitiv fehlen. Lass uns nochmal zweite Hälfte so ein bisschen schauen. Führst 2-0, gehst kein hohes Risiko, verwaltest so ein bisschen das Spiel und dann hast du natürlich, ich hatte es eben schon gesagt, in der 74. Minute diese Riesenchance von Kliszewski-Boland nach einer Ecke durch Sesa getreten und ja, da musst du dann das 3-0 machen und dann ist das Ding durch. Und dann ist es nachher mein Tipp. Ich habe ja ein 3-0 getippt. Meinte, wir waren beide weit entfernt. aber wie gesagt, da kannst du das Ding dann zumachen und dann passiert da auch gar nichts mehr. Nachher ja dann der Doppelschlag in der 81. und 87. Ja, am Ende dann bitter, dass du in die Verlängerung musst. Wie gesagt, Sack vor, zumachen und dann passiert da gar nichts. Aber wir haben es thematisiert, so ist Fußball, so ist ein Finale dann auch. Und TSB Flensburg hat ja auch immer dagegen gehalten. Ich habe dann noch eine Szene rausgeschrieben. In der ersten Halbzeit bin ich der Meinung, wo Kapitän Meier, war es gegen Abifade, im Seitenaus ihn da komplett wegknüppelt. Für mich dunkelgelb. Eigentlich ist es, kannst du schon rot geben. Also der Ball ist ganz weit weg und geht nur auf die Knochen. Und da kannst du meiner Meinung nach schon rot geben.
Ja, kann man, absolut. Und dann schauen wir, würde ich sagen, aufs Elfmeterschießen. Da ist ja was passiert, was niemals einem Fernsehsender passieren darf. Ich glaube, ich war nicht der Einzige. Ich hoffe, dass es nicht nur bei mir so war, dass plötzlich nach 3 Schützen der Stream abgebrochen ist. Jetzt fällt mir hier das Handy aus der Hand. Aber jetzt bin ich wieder da. Hörst du mich noch?
Ich höre dich noch.
Sehr gut, sehr gut.
Das war in der ARD auch so?
Also zumindest im NDR-Stream, ne? In der ARD lief ja die Konferenz und da haben sie ein anderes Elfmeterschießen erstmal gezeigt. Da war vom VfB gar nichts zu sehen. Deshalb habe ich im Prinzip fast 10 Minuten nicht gewusst, was da jetzt passiert ist. Bis sie dann in der ARD irgendwann von vorne mit dem Elfmeterschießen quasi angefangen haben, habe ich nochmal die ersten 6 Schützen nochmal gesehen. Und dann wusste ich erst, wie es weitergeht.
Mir ging es genauso. Ich hatte gehofft, dass der Kommentator im Stadion ist vom NDR, aber der war leider nicht da. Der hat dann nämlich gesagt, ja, ich kann euch da jetzt auch gerade nicht helfen.
Das ist eben nämlich das große Problem, wenn man als Kommentator nicht im Stadion sitzt. Wenn solche Dinge oder unvorhergesehen passieren, dann sitzt du da und guckst richtig in die Röhre.
Ich habe dann das Handy aber auch nicht gezückt, sondern ich wollte es dann auch wirklich live sehen. Und dann hatten wir, wie gesagt, das Glück, dass es in der ARD dann gezeigt wurde mit 5 bis 10 Minuten Verspätung. Okay. Ist am Ende ja gut ausgegangen, aber vorm Elfmeterschießen, ich würde noch einmal kurz über die Verlängerung sprechen, Malte. Und zwar hätte der VfB auf jeden Fall einen Elfmeter bekommen müssen. Für mich ein klares Handspiel gewesen in der 103. Minute. Ganz klares Ding, hält die Hand ja vom Kopf irgendwie hoch. Also das darf ein Schiedsrichter dann auch ganz gerne sehen.
Stand auch gut, ne? Also hatte klare Sicht.
Stand auch gut. Ja, ganz klares Ding. Und dann ja kurz vor Ende gab es auch eine Riesenchance in der 122. Minute für Flensburg. Dieser lange Ball, den Gründemann dann, glaube ich, hält. Und sie dann nachher tatsächlich noch ins Elfmeterschießen rettet. Das sind dann immer solche Momente, da musst du dann auch durch und das Glück haben und einen guten Keeper, den hatten sie auf jeden Fall an diesem Tag. Und der besagte Gründemann hält ja dann auch den letzten und entscheidenden Elfmeter gefühlt. Davor haben wir, glaube ich, nur 2 verschossen, sonst haben wir quasi alle 11 einmal geschossen. Ich weiß gar nicht, wie es nachher ausging. Ich glaube 10-9 nach Elfmeterschießen.
10-9, ja.
Viele gute Elfmeter dabei und da haben sich auch viele Spieler mit einem guten Elfmeter nachher letztendlich auch verabschiedet vom VfB.
Ja, einer, der maßgeblich dann auch im Elfmeterschießen zum Sieg beigetragen hat, war VfB-Urgestein Morten Rüdiger. Und von ihm wollen wir mal hören, auch was ihm dieser Pokalsieg bedeutet und wie es bei ihm jetzt erstmal weitergeht.
Ja, moin. Vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Ja, es wurde natürlich sehr intensiv gefeiert und lange. Das haben wir uns aber auch verdient nach dem Jahr. War natürlich viel Druck da auf dem Kessel für das letzte Spiel. Haben das dann natürlich auch noch sehr spannend gemacht. Aber letztendlich haben wir das Ding gezogen. Da fiel natürlich auch eine große Last und Erleichterung ab. Und so kann man, denke ich mal, auch ein Jahr ausklingen lassen. Waren wir alle sehr, sehr glücklich und erleichtert. Und ja, ansonsten ist jetzt erstmal Beine hochlegen angesagt, war alles schon sehr anstrengend und ja, regenerieren und dann geht das nachher schon wieder los, die Laufschuhe schnüren. Ich werde auf jeden Fall nochmal in den Urlaub nach Griechenland, Rhodos und ja, danach geht das ja schon bald wieder los. Und von daher würden wir uns alle sehr freuen, wenn ihr dann am 21.06. auch zum Trainingsauftakt zahlreich kommt. Ciao, ciao.
Ja, Rüdiger beim Feiern, das war so zu erwarten, vorneweg marschiert. Ja, würde ich sagen, machen wir einen Haken dran ans Pokalfinale oder hast du noch was du loswerden willst?
Nö, ich will nur Morten Rüdiger einen schönen Urlaub auf Rhodos oder wo es hingeht wünschen. Gut erholt und dann geht es ja schon bald wieder weiter, wie er sagt. Bisschen Sonne tanken.
Die Laufpläne auf jeden Fall nicht vergessen. Oha. Und schon ist der Urlaub wieder, naja. Schauen wir auf Neuzugang Nummer 9. Und der heißt Manuel Farona Pulida. Pulido.
Pulido.
Pulido. Kommt vom SC Preußen Münster, ist ein erfahrener Mann, was Aufstiege angeht, hat schon in die zweite Liga ist er ein- oder zweimal sogar schon aufgestiegen. Jetzt hat er zwar einen Aufstieg mit Preußen Münster knapp in die dritte Liga verpasst. Rot-Weiß Essen ist da hochgegangen, aber auf jeden Fall mit seinen 29 Jahren fast ein Garant für Aufstiege, kann man sagen. Von daher könnte Sebastian Harms da wieder ein gutes Händchen bewiesen haben.
Ja, und er hat schon einiges in Erfahrung gesammelt, ne? 7 Zweitligaspiele mit dem VfL Osnabrück, 132 Drittligaspiele für unter anderem Hansa Rostock, auch Osnabrück und Fortuna Köln. Dabei 19 Tore, 20 Vorlagen und jetzt letzte Saison 28 Einsätze bei Preußen Münster, 5 Tore, 5 Vorlagen. kommt. In der Jugend hat er beim HSV gespielt. Also da kommt schon jemand mit ordentlicher Erfahrung. Und da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass der Truppe auf jeden Fall weiterhelfen wird und der schon mit dem Anspruch hier auf dem Stammplatz zur Lümmühle kommt.
Da sind wir dann auch wieder beim Harms-Netzwerk, ne? HSV-Jugend gespielt, daher kennen die sich schon etwas länger. Geboren in Kaltenkirchen, von daher auch der klare Bezug, der regionale Bezug zum VfB. Das klingt also wieder vielversprechend und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wie wichtig es dann auch ist, Spieler zu finden, wo es Heimatbezug gibt, weil das eben ein klares Argument auch wieder sein kann, ne? Muss nicht immer nur finanziell, sondern auch die Heimat ist dann doch, kann ein ausschlaggebendes Argument sein.
Genau, ist ja jetzt auch nicht der erste Transfer, ne? Wo ja. Sowas mitzieht. Also auf jeden Fall ein Fakt.
In die Heimat kommt auch Marvin Thiel, darüber haben wir schon gesprochen, das ist aber jetzt auch bestätigt worden. Und Lasse jetzt rutscht jetzt in den Profikader.
Jetzt. Was ein Wortspiel. Respekt. Ja, hatten wir ja auch schon mal thematisiert. Feier dich noch ein bisschen dafür, Malte. Alles gut.
Fast unangenehm. Nein, aber.
Ja, nein, alles gut. Hatten wir ja auch schon mal thematisiert vor ein paar Folgen, dass er einen guten Job da gemacht hat, auch auf der Rechtsverteidigerposition. Und. Ja, hast du nachher eine ordentliche Alternative für als Innenverteidiger und auch als Rechtsverteidiger? Hatten wir ja schon gesprochen, dass man den Kader natürlich auch ein bisschen mit jungen Spielern auffüllen muss. Man kann jetzt nicht nur erfahrene Drittligaspieler holen, sondern muss natürlich auch, ja, man braucht halt auch junge und frische, auch gerade für den Trainingsbetrieb und dadurch entwickeln sie sich ja auch. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Fakt.
Und das ist ja auch der angekündigte Weg, ne? Sie wollen ja auch immer mal wieder oder vermehrt Spieler aus den eigenen Reihen nach oben ziehen und entwickeln. Entwicklungspotenzial ist da. Ich bin da sehr gespannt, wie er sich entwickeln wird. Das werden wir beobachten. Und ja, jetzt steht also fest, das hat uns, glaube ich, beide so ein bisschen überrascht, dass der Umbruch doch größer sein wird, als wir eigentlich dachten. Also es sind, glaube ich, jetzt 12 Abgänge bestätigt worden. 7 Spieler aktuell aus dem jetzigen Kader in der nächsten Saison noch dabei. 9 Neuzugänge sind schon bekannt. Also da wartet wieder einiges an Arbeit auf Lukas Pfeiffer. Und das habe ich ihn auch gefragt oder haben wir ihn gefragt, ob er denn nicht lieber oder ob ihn das auch vielleicht überrascht hat, ob er damit d'accord ist, ob er nicht vielleicht doch lieber den ein oder anderen Spieler mehr gehalten hätte. Und da hören wir jetzt mal rein, wie seine Antwort lautet.
Die Frage nach dem Umbruch ist gar nicht so einfach zu beantworten. Auf der einen Seite hat man jetzt ein Jahr lang mit dieser Mannschaft gearbeitet und auch mit jedem einzelnen Spieler. Unterm Strich ist dabei eine wirklich tolle Entwicklung herausgekommen und man hat hinten raus ja nicht nur einen Titel gefeiert, sondern eben auch in der Liga gute Ergebnisse einfahren können. Und von daher wäre es natürlich spannend gewesen, wo diese Entwicklung bei dem einen oder anderen noch hätte hinführen können, zusammen ja, mit dem VfB Lübeck. Man lernt aber auch den Menschen dahinter natürlich extrem gut kennen, wenn man jeden Tag in der Kabine sitzt oder auf dem Platz steht. Und das ist dann immer schade, wenn solche Wege auseinandergehen. Auf der anderen Seite freuen wir uns natürlich jetzt auch auf die Neuzugänge, die ja, sehr enthusiastisch sind, sehr ehrgeizig sind, viele Qualitäten mitbringen. Es wird sicherlich wieder ein paar Wochen dauern am Anfang in der Vorbereitung, bis wir uns alle kennengelernt haben, bis sich vielleicht dann auch ja, so ein gewisses Mannschaftsgefüge herauskristallisiert. Da können wir aber dann auch trotzdem viel beeinflussen und das große Ziel ist dann natürlich zum Punktspielstart rechtzeitig in einer tollen Verfassung zu sein. Und daran werden wir jetzt ab nächster Woche arbeiten. Werden das weiter vorantreiben und deswegen bin ich da auch sehr zuversichtlich, was die neue Saison angeht.
Da klingt auf jeden Fall durch. Das ist schon, sieht ja schon als Herausforderung und ich glaube, man hört schon raus, dass er eigentlich ganz gern gehabt hätte, dass da vielleicht noch der ein oder andere den Vertrag verlängert hätte, oder?
Ja, und wir haben natürlich auch die Risiken jetzt aus der jetzigen Hinrunde. Wir hatten es eben im Vorgespräch schon einmal thematisiert, Malte. Da hast du gesehen, wenn sich das Team noch nicht so findet, ein ganz neues Team, zusammengewürfeltes Team, dann, ja, das kannst du dir nächste Saison nicht erlauben, mit dem Ziel aufzusteigen. Ne? Wenn wir uns jetzt einmal das so ein bisschen einordnen, welche Spieler den Verein jetzt verlassen werden, da hast du natürlich dann die drei Spieler, die denn nicht zu halten sind, mit Abi Fade, mit Schapper und mit Brackelmann, der ja anscheinend auch geht.
Ja.
Und dann hast du natürlich so eine Spieler wie Amamu, Fakro, Kliszewski, Krulikowski, Schmid, Seser und Usun, wo ich sage, okay, das kann ich verstehen, warum man sich vielleicht nicht auf einen neuen Vertrag oder warum die vielleicht auch gar keinen neuen Vertrag angeboten bekommen haben. Und was mich so ein bisschen stutzig macht, ist Andreasson. Ich finde, ja, wir hatten es immer wieder gesagt, immer stabile Leistung gebracht, flexibel in der Defensive einsetzbar, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und Kuisch, finde ich, hat auch immer gezeigt, dass er Potenzial hat. Allerdings muss man da sagen, dass man jetzt über die Außen viele Optionen auch tatsächlich jetzt schon im Kader hat. Das heißt, vielleicht waren die Plätze da einfach voll für ihn. Jetzt auch gerade hat man vielleicht Lasse jetzt die Chance gegeben und nicht Kuisch in den Kader zu rutschen. Vielleicht war das so ein bisschen die Entscheidung, dass man dann auf dieses Eigengewächs vertraut. Und dann noch die offenen Fragen mit Daube, mit Alexander Schmidt und Jamie Shalom. Da bin ich mal gespannt. Drei Langzeitverletzte, die wenig gespielt haben diese Saison. Wird mit Sicherheit auch Rücksprache mit den Ärzten geben. Ich glaube, wenn die auch das okay geben und sagen, die sind zur Vorbereitung hundertprozentig fit, dann glaube ich schon, dass die drei eine ordentliche Chance haben, auch einen Vertrag für die neue Saison und sich hier vielleicht dann einmal wirklich beweisen zu dürfen.
Ja. Also Andreasson hat mich insofern nicht überrascht, als dass da so lange eigentlich unklar, damit ihm eigentlich nicht gesprochen wurde. Da habe ich mir das schon so ein bisschen gedacht, wenn du mit jemandem einen Vertrag verlängern willst, und bis zum fast letzten Spieltag noch keine Gespräche geführt hast, dann ist natürlich ein klares Indiz dafür, dass da von VfB-Seite dann vermutlich weniger Interesse besteht. Aber da finde ich es auch ein bisschen schade, weil das wäre, so ist, haben wir ja gesagt, als Allrounder, den man überall reinwerfen kann, der sich immer in reingehauen hat. Und ja, Amamu, haben wir gesagt, hat das Potenzial, aber hat es nicht abgerufen. Ne? Von daher hatte er wenig Argumente für eine Vertragsverlängerung.
Er hat er hat die Einsatzzeit bekommen und hat dann einfach zu wenig geliefert, müssen wir ganz klar so sagen. Ja. Und wenn man jetzt sieht, wen der VfB jetzt so aus dem Hut zaubert für die Außenposition, dann wird das wahrscheinlich eine andere Qualität sein, als die Qualität, die Amamu hier gezeigt hat. Nochmal auf Andreasson zu sprechen, wenn man sich die Position so anschaut, defensives Mittelfeld, da hast du natürlich mit Noah Blume einen neuen Spieler geholt und mit Alexander Schmidt, wie gesagt, wo das Fragezeichen noch so ein bisschen ist, auch ein defensiver Mittelfeldspieler, dann geht vielleicht die Tendenz dahin, dass Alexander Schmidt vielleicht den Vertrag verlängert bekommt und damit die Position vielleicht zu sind im defensiven Mittelfeld und auf der Innenverteidigerposition gibt es dann allerdings noch Fragezeichen. Da wird auf jeden Fall noch was kommen müssen, so wie auch im Sturmzentrum. Weil es bestätigt jetzt Fakro und Seser nicht verlängert, Usun auch nicht verlängert. Die werden den Verein verlassen und hast dann mit Kimmo Hobi aktuell nur einen Mittelstürmer. Also es wird noch ein bisschen was passieren. Ich glaube, 17 Spieler stehen aktuell fest für die neue Saison. Da dürfen wir in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch ein bisschen was erwarten.
Und damit sind wir schon fast am Ende dieser Folge. Trainingsstart ist am 21.06. Wir gehen dann auch in die Sommerpause, halten uns noch so ein bisschen offen, wann wir die Folge, ob wir in den nächsten Wochen noch eine machen, sobald der Kader vielleicht komplett ist, ob wir warten bis zum Trainingsstart oder vielleicht auch erst im Juli, je nachdem, wir beobachten das Geschehen, halten euch natürlich auf dem Laufenden über alle möglichen Kanäle und werden uns da auf jeden Fall melden, wenn es was zu besprechen gibt. Wir beobachten das. Ansonsten bedanken wir uns auf jeden Fall schon mal für die Treue und für den Support, für das positive Feedback, was uns doch immer wieder erreicht. Und Dank auch natürlich an den VfB für die angenehme Zusammenarbeit, für die zahlreichen O-Töne, die wir regelmäßig bekommen. Und Glückwunsch nochmal zu diesem erfolgreichen Saisonabschluss. Uns hat er Spaß gemacht. Und wir freuen uns auf jeden Fall in der neuen Saison wieder anzugreifen, regelmäßig zu sprechen, über den VfB zu kritisieren, zu loben, wie jetzt auch. Mal sehen, was wir uns noch einfallen lassen, wie sich dieser Podcast auch entwickeln wird. Wenn ihr Wünsche habt, gilt nach wie vor, schreibt uns jederzeit, sprecht uns an. Und dann versuchen wir das alles so zu berücksichtigen und freuen uns natürlich da jederzeit über konstruktive Kritik oder Feedback. Da sind wir uns natürlich nicht zu eitel. 7 Testspiele sind schon geplant, stehen im Kalender drin. Also die werden wir natürlich auch verfolgen. Und ja, das war's. Oder wäre es jetzt eigentlich soweit von mir? Hast du noch was?
Ja, tatsächlich habe ich noch eine Sache, Malte. Und zwar steht ja am Sonntag um 19.15 Uhr die Auslosung für den DFB-Pokal an. Und ich würde jetzt gerne von dir einmal deinen Wunschgegner wissen.
Der Wunschgegner vielleicht aus der zweiten Liga. Ein Team, was eine gute Fanbase, gute Fankultur mitbringt, aber was du vielleicht an einem guten Tag, so früh in der Saison, wo es ja schon die ein oder andere Überraschung immer mal gegeben hat, ja, wo man sie vielleicht schlagen kann. Wer könnte das sein? Vielleicht Fortuna Düsseldorf oder so. Das könnte ich mir gut. Sowas könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, Fortuna Düsseldorf, ja. Ja. Bin ich bei dir, ja. Ja. Aber ich sag mal, so ein richtig schönes Derby, da wäre ich auch Witze haben.
Da sagen wir auch nicht nein. Da sagen wir natürlich auch nicht nein. Ja, auf jeden Fall volle Hütte, aber davon kannst du ja ausgehen. Also das ist jetzt schon, das wird auf jeden Fall groß, egal wer da kommt. Also.
Auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall spannend, Sonntag 19.15 Uhr auch live in der ARD zu sehen. Wie gesagt, da drücken wir die Daumen, dass da ein richtig, richtig schönes Los bei rumkommt. Und wie gesagt, die Prämie von 140.000, die sie jetzt bekommen haben für den Einzug in die erste Runde, ist natürlich auch ganz wichtig jetzt mit Bezug auf den Kader. Und ich glaube...
Ob der Harms da eigentlich ein bisschen geschwitzt hat? Entschuldige, dass ich die unterbreche, aber der...
Der hat wahrscheinlich nach einem 2-2 wollte er schon einigen Spielern wieder absagen, weil das vielleicht doch nichts wird, aber es ging ja am Ende gut. Nein, aber wie gesagt, mit den Neuzugängen muss man tatsächlich bisher erstmal sagen, das sieht richtig gut aus und ich glaube, das macht auf jeden Fall da haben, glaube ich, alle VfBer eine gewisse Vorfreude auf die neue Saison und der eine oder andere wird ja noch dazukommen. Das werden wir beobachten und uns dann zu gegebener Zeit melden.
Absolut. In diesem Sinne, danke natürlich auch an dich für deine hervorragende Analysen, für dein Fachwissen, für alles, was du diesem Podcast gibst.
Ja, mein letztes Hemd gebe ich dafür, weißt du ja. Nein, es macht Spaß und ich freue mich auf die neue Saison und dann schauen wir mal, dass der VfB gut hineinstartet und dann eine hoffentlich erfolgreiche Saison spielt und oben mitmischen kann.
In diesem Sinne, gute Erholung. Wir sind sowieso in Kontakt und wir melden uns, wenn es was zu besprechen gibt. Bis dahin, ciao, ciao.
Genau, bis dann, ciao.